Und zwar die Elisabeth, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vielleicht schon kennen von dem allerersten Podcast, den wir miteinander gemacht haben, der übrigens enorm, enorm viele Reaktionen hervorgerufen hat, weil Menschen sich bedankt haben, dass jemand mal den Mund aufmacht und es sagt, wie es ist. Daraufhin hat sich der Max gemeldet, der mit der Elisabeth, glaube ich, ihr arbeitet zusammen, gell? Genau. Und hat gesagt, ja, ich möchte auch darüber sprechen. Und zwar, um eines mal klarzustellen, wir machen diesen Podcast nicht, damit wir irgendjemanden angreifen, schon gar nicht die Politik. Wir gehen immer noch davon aus, dass die Politik alles richtig macht und alles Gute will. Das müssen wir, weil sonst müssten wir uns erschießen. Aber wir möchten gerne mal dieses Thema Pflege aus der Anonymität rausholen. Nicht nur aus dem Tabukastel, sondern auch aus dieser Nichtvorstellbarkeit. Wir werden jetzt eine Zeit lang darüber sprechen, was es wirklich heißt, in Pflege zu sein. Und der allerwichtigste Satz, den ich mir, meine liebe Elisabeth, von unserem ersten Gespräch gemerkt habe, ist, es kann jeden von uns erwischen. Ist es so?
Ja, ja. Richtig.
Absolut, ja.
So, und unter dieser Perspektive, liebe Freunde, sollten Sie uns jetzt zuhören. Dies ist Göbel Radio und wir sprechen über die Pflege. Herzlich willkommen, ihr zwei. Danke, danke, danke für eure Zeit. Danke für den Mut, muss man ja auch mal sagen. Ist ja, und das ist schon die erste Schande, nicht so selbstverständlich, dass zwei aus eurem Berufsstand sich bereit erklären, offen, frei und vor allem ehrlich, aufrichtig darüber zu sprechen, wie es wirklich ist. Also seid bedankt, habt keine Furcht, ich bin bei euch und alle sind hinter euch und stehen hinter euch, weil wir wollen etwas verändern. Erste Frage, Max, was gehört verändert?
Oh, das ist jetzt sehr schnell gefragt, es gehört vieles verändert.
Ja, Boss, aber irgendwas ist dir doch jetzt als erstes eingeschossen.
Ja, ich sage einmal, das Erste, was sich natürlich weiterentwickeln muss, ist die Kommunikation. Also da fängt es einmal grundsätzlich an.
Wie intern.
Intern einmal, also es fängt eigentlich schon in der Familie an. In der Erziehung fängt es an, wie man richtig kommuniziert, wie man sich verhält, wo, dass man weiß, wo sind meine Grenzen, wo sind die Grenzen des anderen. Ja. Da fängt einmal das Grundfundament einmal an. Also das fängt schon als Kind, als Baby an. Und dann kann man natürlich, wie es in einer Schule ist, dann klassenmäßig weiter sich entwickeln. Also, und das geht dann weiter, wenn man mal erwachsen wird, da kommt vorher die Pubertät und da entwickelt man sich halt so dementsprechend. Aber was natürlich dazu kommt, ist die Prägung.
Ja.
Und das ist ja leider nicht so, wie man das aber glaubt.
Ja.
Und das ist ja der Grund, warum die Menschheit oder die Zivilisation oder die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Ne?
Ja, aber Prägung ist etwas, was wir ja beeinflussen können.
Prägung könnten wir Prägung natürlich. Also und darum geht es, würde ich mal sagen, Bewusstsein. Also man muss versuchen, in sich selber hineinzuschauen. Das ist die einzige Möglichkeit, das wahre Ich zu erforschen und nur da kann man sich weiterentwickeln.
Hast du eine Antwort, warum viele Menschen sich so sehr davor fürchten?
Sie haben einen sogenannten Seelenmangel. Also das heißt, es ist die Seele oder die Energie oder wie viele sagen, oder der Geist, wie es die Philosophen oft erzählen, das ist, glaube ich, nicht wirklich entwickelt. Wir sind einfach spirituell, jetzt gesagt, einfach unterentwickelt, möchte ich sagen. Nicht in allen Ländern, aber gerade in den westlichen industriellen, sogenannten hochentwickelten Ländern ist eigentlich dieses Thema eigentlich noch immer tabu oder es wird komplett falsch ausgelegt. Da sind wir in puncto Religion, wenn man jetzt da.
Ja, ja, genau.
Das ist Religion. Man muss unterscheiden zwischen Religion und Spiritualität.
Ja, ja.
Spiritualität ist das, was der Mensch selber ist. Religion ist das, was Kirchen oder andere Institutionen uns aufdrängen.
Es hat dann immer mit höheren Wesen zu tun, mit Hierarchie, mit Macht.
Ja, genau.
Ja? Wir haben uns den höheren Wesen unterzuordnen und so weiter. Mhm. Dabei sind wir doch, also zumindest auf diesem Planeten, mal die höheren Wesen. Und demnächst auch am Mars, so wie es aussieht. Ja, Elon Musk gibt sich alle Mühe und so weiter. Aber das wird ein elitäres Spiel. Ne? Also wir werden da nichts zu suchen haben.
Und das heißt ja zum Beispiel so mit der Bibel, wir sind nicht da, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also normalerweise ist das, wir sind da, dass wir was tun. Ja. Nicht, dass wir uns...
Ja.
Eigentlich, wenn man das in richtigem Bewusstsein, ist ja das Dienen eine weit bessere Erfüllung, als wenn ich mich bedienen lassen muss.
Ja, und
das haben wir gleich in der Pflege.
Ist das mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass Geben wirklich seliger macht.
Ja. Also der Ausgleich ist immer das Gleichgewicht der Kräfte. Natürlich muss ich mich bedienen auch lassen. Ich kann nicht immer nur eine Energie raus und dann nichts reinkommen. Das ist immer das Gleichgewicht der Kräfte. Das ist wichtig. Dienen und bedienen. Also das muss passen.
Ja.
Das ist irrsinnig schwierig.
Ja. Romana, ich frage dich nochmal für all jene, die unseren ersten Podcast nicht gehört haben. Warum und vor allem mit welchen Erwartungen hast du dich denn damals entschieden, zu dienen, in diesen Beruf reinzugehen, für Menschen da zu sein?
Bei mir hat es familiär begonnen, weil von mir meine Mutter schwer krank geworden ist und dann von meiner Schwester der Schwiegervater. Und da habe ich gesehen, dass mir das liegt und dass ich das gern mache. Und da habe ich eigentlich dann die Veränderung gesucht.
Wenn du sagst, gern machst, dann meinst du ja wahrscheinlich auch, dass du etwas zurückbekommen hast.
Und weil damals auch mein Lebenspartner schwer krank geworden ist und den habe ich auch ein Jahr gehabt und da habe ich das dann gemerkt, dass das für mich eigentlich, weil mir das selber gut da hat, ich habe das damals gebraucht.
Du hast jetzt gesagt, ein Jahr lang gehabt, das heißt, du hast ihn gepflegt.
Ja, er hat Krebs gehabt, schwer.
Ja. Und als diese alltägliche Situation des körperlichen Elends, muss man ja sagen, Rudi, ne? Weil die körperliche Krankheit ist ja noch lange nicht die seelische. Ja? Und die seelische muss sich auch nicht körperlich manifestieren. Wer seelisch krank ist, kann körperlich total fit sein. Also beides läuft auf Parallelschienen. Als du das gemerkt hast, dass dieses Elend dich gebraucht hat, dass du wirksam warst, ist wahrscheinlich das passiert, was der Rudi gerade erklärt hat, dass es gut ist, etwas solches zu tun. Ist das denn auf einer anderen Ebene? Das heißt, theoretisch kann ich mir vorstellen, bezahlt werden kann das ja eigentlich in Wirklichkeit nicht, oder?
Nein, vor allem nicht materiell. Ne?
Du musst ins Mikro.
Also materiell auf Kampf, ne? Das ist ja eigentlich, da sind wir gleich wieder auf Bewusstsein. Das ist einfach eine ganz andere Ebene. Man darf nicht vergessen, man kriegt ja wahnsinnig viel zurück. Es gibt ja keinen Job, wo man das zurückkriegt, dass wir bei in diesem Bereich.
Aber Max, jetzt muss ich dich unterbrechen, weil ich habe mich gerade selbst überprüft und habe mich in diese Situation und ich habe noch nie jemanden gepflegt. Und ich fürchte mich davor. Mhm. So. Ich fürchte mich auch davor, gepflegt zu werden, aber darüber werden wir später. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber wenn du sagst, ich bekomme was zurück, dann kommt das bei mir und wahrscheinlich auch bei vielen da draußen so an, wie so, was kann das schon sein? Mhm. Ja, was habe ich davon? Ja, davon kann ich meine Miete nicht bezahlen oder meinen Kredit. Und trotzdem macht ihr beide das mit voller Überzeugung. Was ist wirklich euer Gehalt?
Naja, du hast gesagt, das ist mein Geld, das ist materiell. Ich rede rein nur vom seelischen Aspekt, dass mir besser geht.
Aber es ist ja dein Beruf.
Das ist mein Beruf, das ist richtig.
Und du wirst dafür bezahlt.
Ja, aber ich mache das sicher nicht nur wegen dem Geld, weil dann kann ich was anderes auch machen.
So.
Also das muss man schon ein bisschen unterscheiden.
Genau. Und siehst du das auch, oder ihr seht ihr das auch so, dass würdet ihr etwas anderes machen?
Naja, also ich wollte einmal Musiker werden, aber künstlerisch. Ich würde
und?
Naja, ich habe damals mit 15 Jahren, wir haben eine eigene Band gehabt und unser Schlagzeuger war damals 12 Jahre. Also,
stell dir vor.
Ja, also ich war Sänger, Gitarrist und Bass und Mundhammer. Aber ja, es ist nicht so. Aber es ist halt, wie gesagt, das ist halt schwer. Musiker werden.
Ja, also als Leben. ja, ist es schwer.
Ja, das ist, muss Spaß machen. Also das ja, war dann,
naja.
Ich habe das ja 10 Jahre gemacht. Und
aber das ist interessant. Also ich bin es ja und mir hat das ja auch seit meinem 14. Lebensjahr ungeheuer Spaß gemacht. Mhm. Ja? Mhm. Gut, bei mir ist dann noch dazu gekommen, die Mädels, die, ja, was die, du, wenn du in der Band bist, hast schon mal einen Kredit, bist schon vorn und so weiter. Ja? Also das hat schon sehr damit reingespielt. Mhm. Später, sehr bald habe ich gemerkt, ich will mich ausdrücken. Das ist dann auch so geblieben. Aber das mit dem Spaß, das hat sich relativ bald aufgehört, muss ich fast sagen. Ja, also jetzt sind es manchmal Momente mit der Band mehr als allein. Wenn wir uns anschauen auf der Bühne und uns rennt und es ist super und wir haben Spaß, ja. Aber das ist kein durchgehendes Signal mehr. Ist es das bei euch? Ist es immer so, wie ihr jetzt beschrieben habt?
Ja, ja, ich würde das einmal so sagen. Es geht immer darum, um die Erfüllung. Als Kind oder als Teenager hast du ganz andere Ansichten oder ganz Vorstellungen, ja, als Erwachsener. Da denkst du, das ist die Leichtigkeit. Ja. Na, da stehe ich oben. Wir haben eh viel recht, damals bei uns mit 15 Jahren. Mal selber mal in einer Band spielen, vor 400, 500 Leuten im Backboot.
Oh, also,
Da haben wir das ist ja die Beatles und alles Kommerz.
Cool.
Aber dann auf einmal kommt dann die Zeit, wo dann die Routine hinkommt.
Ja.
Und dann das, dann passt das nicht, das passt nicht und das, und das, dann kommt es finanziell.
Also ja,
das ist ein irrsinnig. Wir haben eine ganz normale Anlage gehabt.
Zeitaufwand, ja, die Nächte.
Also, ja.
Und jetzt, mit dem, was ihr jetzt macht, wo ist der Spaß?
Bei mir ist so, ich meine, nur ein Vergleich. Vorige Woche fragt mir eine Bewohnerin, sie war auf der Gemeinde Trümmingen Autobus, weil ihre Tochter ist, hat eine Behinderung, wohnt im betreuten Wohnen, dass einer fahren kann zu ihr nach Wilhelmsburg. Sie hat gesagt, nein, sie soll da zur ÖBB gehen, sie kann ja das nicht ausdrucken. Ich bin runtergegangen zu uns, ich habe ja das besorgt, in Farbe ausgedrückt. Ja. Was hat sie gemacht? Sie ist rübergegangen in die Spar und kauft mir eine kleine Schachtel Moscherie, weil sie so eine Freude gehabt hat. Ja. Und das sind die Kleinigkeiten, die Dankbarkeiten, die so zurückkommen. Du kannst an Menschen mit sowas Freude machen, nur mit dem Ausdruck vom Autobus,
ja,
dass ihr Tochter herfahren kann
zu ihr. Ja. Haben wir verlernt, die Kleinigkeiten zu wertschätzen?
Ja. Es ist alles nur mehr in so große Dimensionen. Nichts mehr kleines. Jeder will immer mehr und die Geschenke müssen mehr werden. Aber nicht, dass ich sage heute, ich verbringe mal einen schönen Abend mit meinem Partner ohne irgendwas, dass ich mir da ein Geschenk erwarte oder irgendwas. Oder mit Freunden, die was mir gut tun.
Ja, ja.
Das ist für mich wichtiger als irgendwas Großartiges, dass irgendein großartiges Geschenk. Ich sage automatisch jetzt schon immer, bitte keine Geschenke. Ich will mich lieber zusammensetzen zu einem guten Essen. Einmal kocht der oder wir gehen einmal essen. Ja. Sage ich, das ist mir wichtiger, so einen Abend miteinander verbringen.
Ja, ja, richtig.
Irgendein Geschenk.
Max? Dass wir drei dort sitzen jetzt. Also das ist ja, es gibt ja keine Zufälle. Das ist ja, das sind so Sachen, das sind Geschenke. Dass wir da zusammensitzen miteinander und miteinander kommunizieren. Was willst du mehr?
Genau, so ist gut. Hol dir das Mikro mehr ran.
Ja.
Du alter Sänger. Ja, weil wir brauchen dich da und deine Stimme. Die Kleinigkeiten werden nicht mehr so wertgeschätzt. Die Erwartungshaltung ist viel zu groß. Der Materialismus und vor allem die Gier hat übernommen. Also ich würde mal sagen, politisch der Kapitalismus hat jede Pore unseres Daseins erreicht. Vielleicht noch nicht manipuliert, aber erreicht. Ja? Wir haben in unserem ersten Gespräch, ich weiß nicht, ob du das weißt, Max, die Elisabeth und ich, beschlossen auf ihre Forderung hin, dass die entscheidenden politischen Kräfte mal jede und jeder eine Woche war es, glaube ich.
Eine Woche und jeden Tag und jeden Dienst einmal mitarbeiten. Dann möchte ich sehen, ob das wirklich dann so bleibt.
Gilt das für uns alle?
Alle.
Eigentlich sollte jeder mal eine Woche machen.
Bei es euch. Wird nur immer so gesagt, na, was tat es Scheinheim? Es tat es mit den Leuten spülen, es tat es das. Es kann sich keiner vorstellen, wie der Tagesablauf wirklich überrennt. Es ist nicht so, dass ich würde mich gern hinsetzen mal und mit wem, der was nur so gut beieinander eigentlich ist, mit dem, dass ich vielleicht wirklich mal eine Karten spielen kann. Das habe ich nicht. Die Zeit ist nicht da. Aber manche stellen sich das vor, dass wir das dann nur drinnen tun. Aber es ist leider nicht so.
Habt ihr eine Antwort darauf, warum wir dieses Thema so weglügen, warum uns das so unangenehm ist?
Das ist eigentlich typisch österreichisch. Naja. Weil wenn irgendwas, sie wissen, alles funktioniert nicht mehr. Sie wissen es. Aber das schieben wir noch weg. Es geht noch. Bis irgendwo wieder ein Krocher macht, dass irgendwas passiert. Wir schieben es auf Zeiten.
Max, sind wir ein Katastrophenlernland?
Also, das glaube ich nicht. Nein, also ich will so negativ wie ich das nicht sagen. Die Wahrheit liegt eben in der Mitte. Ich glaube schon. Also man darf nicht, wir haben viel erreicht. Also wir haben ein Land, wir sind Österreich einer der reichsten Länder. Ja. Wir haben einen unheimlich hohen Sozialstatus.
Yes.
Wir haben, wenn Sie da so über Schulden reden, da muss ich lachen. Österreich ist einer der reichsten, einer der sichersten Länder der Welt. Also von dem her. Aber durch diesen hohen Wohlstand sind wir irgendwie ein bisschen verblendet an die Wirklichkeit. Man müsste den Menschen mehr über geschichtliche Inhalte mal anfangen.
Okay.
Wie war das früher? Schaut euch das einmal an, dass ihr lernt, bescheiden zu werden. Der Bescheidenheit ist der Weg zur Glückseligkeit. Ne? Also das ist ein Grundfundament und das ist, und da kommen wir wieder in den spirituellen Aspekt dazu, und wenn sie das nicht lernst, mit der Seele zu denken, dann werden es diejenigen, die was einmal öder werden und gepflegt werden müssen, extrem schwer haben. Also den Übergang zu schaffen, dass ich sage jetzt, ich bin vom seelisch, vom Wissen, also nicht nur vom Materiellen oder vom Intellekt. Intellekt wissen wir gut, wir wissen ja alles, wir haben die besten Mediziner, wir haben gute Pflegekräfte, die wissen sehr viel. Aber der seelische Aspekt, das ist der Schwachpunkt, was in der ganzen Gesellschaft weltweit eigentlich ist. Warum? Sonst hätte man nicht solche Zustände.
Ist das der Grund, warum du in diesen Beruf gegangen bist, oder hast du das in diesem Pflegeberuf gelernt?
Naja, nein. Also vom Ursprung war vom spirituellen Aspekt, also wie da meine Ausbildung war, es eigentlich, ich bin Heiler. Also generell, da war schon gewusst, das ist die richtige Richtung. In der Pflege kann man sich da sehr gut weiterentwickeln und da kann man das gut anwenden. Also von dem her. Ne?
Wie wird das eigentlich gesehen von den sogenannten Vorgesetzten, also von den Führungspersönlichkeiten? Ich kann mir vorstellen, dass die da zumindest eine ambivalente Haltung zu haben zu dir als Heiler, der du ja Ausbildungen gemacht hast.
Naja, eins ist klar, es gibt natürlich manche Führungskräfte, die was auf deiner Seite sind und manche, die was halt ein bisschen, was das anbelangt. Die andere Seite ist natürlich, eins ist klar, wir stehen trotzdem, ich bin jetzt nicht auf irgendwas Besonderes, wir stehen in einem besonderen Licht. Wir haben unsere Verbündeten, also wenn dich einmal irgendeiner angreift, ich mache nichts dazu, ich tue mich verteidigen, aber dann lasse ich dann das Gesetz von Ursache und Wirkung,
ja,
so wie es außerhalb kommt, dann kann man warten, wenn die irgendeiner angreift, abwarten, was dann passiert. Mhm. Gar nicht viel, jetzt der Extrem.
Kann ich in den Ring steigen?
Ja, gar nicht viel Verteidigung. Jeder. Wir haben das Recht, dass wir sie verteidigen. Aber Angriff unbedingt, nein.
Ist keine Pflicht.
Und dann abwarten, was auf einer anderen Ebene dann passiert. Das kommt alles zurück. Ist so.
Siehst, ich hätte schon wieder Patienten gesagt. Ich habe ja gelernt von der Elisabeth, es sind Bewohnerinnen. Die sind natürlich dankbar, wenn du ihnen auch auf dieser spirituellen Ebene begegnest, oder?
Ja, weil das ist das Einzige, was sie noch haben. Der Körper ist geschwächt, es ist, man könnte das sagen, die Energie geht klarerweise jetzt da wieder in die höhere Bewusstseinsebene. Also das ist jetzt ein bisschen Esoterik, also das kann jeder annehmen.
Sei es drum.
Aber es ist halt so, wenn ein Junger, du bist noch voll da, aber als Älterer, du bist gebrechlich, du bist angewiesen an denen. Es ist der Lebensabend und da ist es eben so, dass die Leute schwächer werden und aber seelisch total hochaktiv, ne? Weil das Einzige, was noch aktiv ist. Also das, was noch stimmt, auch für oft auch demente Leute. Also auch, man darf das nicht unterschiedlich, nur weil er dement ist, dass der nicht, seelisch nicht da ist. Nein, die Seele ist immer da. Also die Seele, man braucht nur den Menschen in die Augen sagen, da weiß, dass die Seele aktiv ist. Also das ist so. Das ist beim Menschen und beim Tier genau das Gleiche. Ne?
Aber Moment, jetzt müsst ihr mich und alle aufklären. Demenz, wir haben eine Meinung von Demenz, da ist Schluss, da ist aus, geistig, fertig. Mhm. Und jetzt sagst du, Max, das ist so nicht. Mhm. Was sagst du, Elisabeth?
Nicht bei allen. So wie sie erklärt hat. Ich habe die Ausbildung, was er da gemacht hat, habe ich nicht. Aber man merkt schon bei manchen. Das ist, es kommt darauf an, schon wie weit, ganz weit das fortgeschritten ist.
Okay.
Wenn
okay.
einer dann nicht mehr sprechen kann, aber mit den Augen kann er schon noch, wenn du mit ihm sprichst.
Wirklich wahr? Ja. Also oft nur mit den Augen?
Ja. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch die Mente, die was dann auch nichts mehr sprechen. Ne? Aber du sprichst mit einer. Ne? Und da merkst du schon von den Augen her, sie verstehen dich. Aber sie können halt nicht mehr keine Antwort geben. Es gibt ja die, was zum Sprechen aufhören, wenn sie dement sind.
Also das heißt,
aber von den Augen her können sie noch.
Das heißt, ihr, wie soll ich das ausdrücken? Ihr nehmt euch die Zeit und ihr schaltet eure emotionalen Radars auf supersensibel in solchen Fällen, um das lesen
ja, zu richtig. Können. So ungefähr, ja. Mhm. Natürlich, es kann nicht jeder so. Man kann das nicht von jeder Pflegeperson verlangen, dass sie das beherrscht und dann schon kennen tut sie, aber nur, ob er aufmacht. Jeder ist spirituell und jeder hat seine eigenen Fähigkeiten. Die Frage ist nur, ob die Zeit reif ist, um aufzumachen. Ob jetzt die sogenannte in der Bildung die Erhellung, die Erscheinung und was kommt. Jeder Mensch hat das. Wenn es nicht in dem Leben ist, dann ist es halt im nächsten Leben. Das ist egal. Da gibt's, aber es gibt manche Pflegekräfte, die was, oder manche Personen, muss keine Pflege, es kann ein normaler, kultureller, der was sich für was anderes. Genauso haben, der kommuniziert genauso. Also einer, der was jetzt der Musiker, der über was vor denen tausenden Menschen da spielt oder was vorspielt, der gibt ja wahnsinnig viel Energie aus. Und ja. die sind ja richtig, richtig fokussiert auf diese Person.
Ja.
Also du in deinem Job machst extrem viel Energie, gibst du aus, was ja, die anderen.
Ja. Ich sage immer, ich bin auch, Energieversorger.
Genau. Und das ist genauso, du machst es auf deine Art und Weise und hast dein eigenes Gebiet,
ja, ja.
So wie bei uns.
Aber bei uns jetzt, mich mal ausgenommen, aber generell gibt es schon viele Vertreter, die machen sehr viel Kohle mit diesem Energieaustausch. Ja, 50.000 Leute im Stadion, da bleibt schon was über fürs Börsel. Aber wenn ihr beide das vor einem Bett mit einer alten Dame macht und ihr die Möglichkeit einer, wenngleich nur sehr kurzen, aber doch Unterhaltung zu bieten, nur mit den Augen. Ich glaube, das wird nicht extra bezahlt, oder? Da gibt es keinen Bonus.
Nein, ich sage, es geht gar nicht so um die Kohle. Es geht um
wollte ich hören.
In einem irgendein Musiker, ein Bekannter, fragen Sie mal den, wie sich der fühlt. Fragen Sie mal einen guten Musiker, ist egal, fragen Sie einen wie ehemaliger, der von den Beatles, der George Harrison, haben Sie den mal gefragt, der wollte nie ein Beatle werden, der möchte das nie wieder mehr. Das ist eine Katastrophe, ist das. Ne? Ja. Also es geht, das Geld interessiert ihn in Wirklichkeit gar nicht. Er hat gesagt, ich möchte im nächsten Leben möchte ich ganz was anderes werden. Ja. Der hat alles den ganzen Rum, aber der ist nicht glücklich. Oder
seltsamerweise, lieber Max, hört man natürlich diese Sätze wie Geld interessiert mich nicht und das ist alles eine von jenen, die es schon haben.
Ja, richtig, ja.
Oder gehabt haben, so, ja. Also beim normalsterblichen Hackler kommt das natürlich überhaupt nicht an. Aber welche Rolle spielt denn Geld für euch, ist das?
Für mich, ich habe so viel, dass ich auskomme.
Okay.
Ich kann fortgehen, ich kann in Urlaub fahren. Ja. Ich habe ein kleines Haus, ich habe alles. Was brauche ich noch mehr? Also, weil bei uns ist immer nur mehr. Es geht nur, es ist bei uns extrem der Konsum. Mhm. Weil jeder sagt, na dies. Jeder braucht das Neueste und das noch dazu und das noch dazu. Ich sehe es bei den Jungen, wer fährt mit einem gebrauchten Auto? Mein erstes Auto war ein gebrauchtes. Ich war glücklich. Ich war so glücklich. Ich habe mit 24 Jahren einen Führerschein gemacht. Ich habe mich so viel drauf gefreut. Ich habe ein gebrauchtes Auto gehabt. Ich habe auf das aufgepasst, dass ja nichts passiert. Ja? Ich war glücklich darüber. Aber jetzt, jeder braucht ein neues Auto. Es muss einfach alles neu sein. Man nimmt mir... Bei allen ist das so. Und noch größer und die Häuser müssen noch größer werden. Ja, aber es sind auch genug Schulden da.
Das ist diese Bescheidenheit, von der ihr vorher gesprochen habt. Ist das denn eine Grundvoraussetzung für Menschen, die im Pflegeberuf sind, bescheiden zu sein?
Nein, muss nicht sein. Also ich finde es nicht, also bescheiden, sondern ich bin ein bescheiden, ich kriege eh so viel.
Zufrieden?
Zufrieden, darf ich ja sagen, weil zufrieden. Ich kriege genug zurück. Also das muss ich schon sagen. Also für mich reicht das, was ich habe. Mir ist das, vielleicht hätte ich auch mit 17, 18 Jahren noch anders da gedacht. Aber ich, Gott sei Dank, ich war nie so materiell bedingt, schon von zu Hause her nicht. Also von meinen Eltern her nicht, dass ich so geprägt war, immer mehr.
Prägung,
mehr.
Was der Max vorher gesagt hat.
Also von denen her war ich schon nicht so. Ich bin auch kein Mensch, was neidig. Ich meine, wenn der fünfmal im Jahr in Urlaub fährt oder sich nächstes jedes Jahr ein neues Auto kauft, soll das es kaufen. Ich brauche das nicht. Ich bin glücklich eigentlich so, wie es ist.
Das hast du eben bei unserem letzten Gespräch auch ein paar Mal gesagt. Und das hat mich so beeindruckt, auch im Nachhinein, dass angesichts des Elends, muss man ja sagen, das euch da täglich begleitet, macht ihr beide einen zufriedenen, glücklichen, ausbalancierten Eindruck.
Ja. Man muss sich das auch dann von der Privatseite holen, irgendwie, dass ich irgendwas mache, was auch dann für mich Spaß macht. Es ist nicht jeden Tag leicht in der Arbeit. Also das möchte ich nicht sagen, dass immer alles nur lustig ist, dass sehr harte Tage auch drinnen sind. Aber man holt sich das auch dann die Energie wieder von daheim, wenn du heute mehr braucht hast in der Arbeit. Von dem her.
Also da, das muss, okay. Da muss schon was stimmen, ne?
Ja.
Also da, das, so das Umfeld.
Ja.
Ein unglückliches Privatleben braucht man nicht. Also braucht man generell nicht. Aber
ja, und das ist auch meine Meinung, oder was man oft so hört. Ich sage jetzt einmal, ich will es einmal so provokant äußern, die Promis haben es auch nicht besser. Die haben genauso an ihren Mängel oder an ihren Seelen, an ihren Prägung zu arbeiten. Also was die sind genauso Menschen wie du und ich. Sie haben eine gewisse Voraussetzung, das was vielleicht jetzt da. Ich will es jetzt nicht Zufall sagen, es gibt ja keine Zufall, da musst du schon gewisse Fähigkeiten haben, wenn man da aufkommt. Mhm. Es muss die Führung passen, also das heißt jetzt von da zu Hause, die spirituelle Führung, dass gewisse Fähigkeiten haben. Du musst das besitzen, was zwischen die Zeilen steht. Das kann man nicht lernen. Wenn jetzt einer da oben steht, sei es jetzt sportlich oder kulturell oder wirtschaftlich, das sind Leute, die haben schon besondere Fähigkeiten, weil die sind nicht umsonst dumm. Oder einer extrem gut rhetorisch spricht, jetzt momentan, wie es in der Politik ist, er ist nicht umsonst da. Ob er natürlich dann die richtige Politik macht oder das richtige Ergebnis rauskommt, das ist eine andere Frage.
Mm. Ja. Eure Arbeit ist richtig, da geht nichts dran vorbei. Eure Arbeit ist wichtig und wertvoll. Warum ist das denn dann so ein Thema ist es ja, aber es wird ja missbraucht als Thema. Warum geht nichts weiter?
Ja, das, wie gesagt, das haben wir eigentlich schon, das ist einfach diese gesellschaftliche Reife. Der Reifeprozess unter der gesamten Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir können in die nächste Stufen. Wir müssen gewisse Sachen, was eigentlich so watschen einfach ist, gesundheitlich oder wie es in der ganzen Weltbevölkerung ist, Hungersnot, Klimawandel, das müssen wir mal in den Griff kriegen. Solange wir nicht anfangen, dieses Gleichgewicht auf der Welt herzustellen, werden wir nicht in die nächste Ebene auf. Das schaffen wir nicht. Wir haben so viele Probleme mit den Hungersnöten. Wie gesagt, dann der Kapitalismus, Sozialismus, es ist nicht zum Verurteilen, aber diese zwei müssen sich zum Beispiel in Balance halten. Das ist das Gleichgewicht der Kräfte. Mhm. Dort wird in anderen Ländern hungern und wir wissen nicht mehr, wir schmeißen das Essen da nicht. Und das passt überhaupt. Und solange das nicht passt, dass wir einmal Gleichgewicht, werden wir sie auch nicht wirklich weiterentwickeln. Wir werden es nicht mehr erleben. Vielleicht kommt noch einmal was, dass sie da in der Weise was tut, dass die Menschen einmal sich anders weiterentwickeln, werden wir sehen. Es ist leider so. Das Einzige, was jeder Mensch muss an sich selber mehr in sich hineinhören, muss überlegen, warum er überhaupt da ist. Man muss schauen, was hat er. Weil die meisten Menschen machen oft Sachen, was ihnen eigentlich überhaupt nicht liegt, aber nur wegen Geld. Und das ist zu wenig. Und das ist vielleicht wegen der Pflege. In der Pflege kriegst du zwar das materiell nicht, aber du hast wenigstens die seelische Befriedigung, sage ich mal. Wenn ich diese ausgefüllt sein, also dieses seelisch gesättigt. Weil ich denke mir, wenn ich seelisch gesättigt bin, bin ich immun gegen irgendwelche Alkoholexzesse, Alkoholentschuldigung, jetzt nichts gegen die Raucher, das ist wieder was anderes. Aber habe auch kein, und habe auch nicht irgendwie eine Sucht auf dieses, was zum Beispiel nicht natürlich ist. Nicht? Weil das, ich sag mal, jetzt der Alkoholismus oder dieser übermäßige Nikotin, das ist ja auch nicht natürlich, es ist normal, das ist aber nicht natürlich. Das muss man schon sagen.
Kann man süchtig werden nach Helfen?
Ja.
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 Aber man muss dann wieder einschränken und sagen Stopp und nicht weiter, weil ich weiß das von mir. Weil ich habe privat dann immer eine Dame 10 Jahre lang betreut und da war ich wirklich jeden Tag, auch nach der Arbeit und auch Wochenende und Feiertage, alles.
Darf ich kurz fragen, warum du das gemacht hast?
Das war eigentlich Zufall. Ich habe die Dame kennengelernt und das hat einfach für mich so passt. Das hat für mich einfach so passt. Sie war mal Lehrerin und es hat einfach für mich so passt. Sie hat, glaube ich, da bei mir in der Nähe gewohnt und es hat sie einfach so ergeben.
Also
so,
es hatte nichts mit Geld zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe für das nichts bezahlt bekommen.
10 Jahre lang?
Ja.
Jeden Tag?
Ja. Und wenn ich, da sind wir eh nur ein Jahr in Urlaub gefahren und dann habe ich wirklich so eine Organisation aufgebaut.
Dass das
meine Schwester, meine Freundin, alle, wenn ich nicht da war, haben sie sich um das gekümmert, ja. Und weil mir das einfach wichtig war, ja. Mir war das wirklich wichtig. Aber ich habe sie bis zum Schluss begleitet. Ich bin, bevor ich in Dienst gefahren bin, habe ich ihr noch die Morphiumspritzen gegeben.
Ach.
Das war eine Erlaubnis von der Ärztin. Also das war alles niedergeschrieben, dass da ja nichts ist. Und sie ist dann Vormittag damals verstorben, vor 2 Jahren. Ich meine, und da muss ich schon sagen, es war dann eine Erleichterung für mich.
Ja.
Und ich würde das nicht mehr machen. Also sowas, dass ich jetzt Privates nur mehr so machen würde, das nicht mehr. Weil jetzt bin ich über 50 und jetzt da sage ich, ich brauche ein bisschen Leben.
Ja.
Und es ist auch mein Mann da, ja?
Ja.
Ich meine, Gott sei Dank, ich habe so einen Mann, dass der damals mitgespielt hat.
Ja.
Den hat es nicht gestört, dass ich mich um sie gekümmert habe.
Ja.
Weil, wenn ich dann schon im Dienst war, ist auch er zu ihr rübergefahren.
Wirklich?
Er war auch eingeteilt. Wegen einem Frühstück, wegen einem Mittagessen, alles geschaut. Alles. Ich meine, sie hat Männer geliebt, ja. Aber jetzt nicht missverstehen, sondern sie hat gern gehabt, wenn er da war und das alles. Und ja, aber sie war eine Bereicherung auch für mich.
Aber jetzt frage ich dich was. Du hast, einerseits sagst du, sie hat dich bereichert.
Ja.
Und du hast etwas zurückbekommen.
Ja.
Andererseits sagst du, durchaus verständlich, ich würde das heute nicht mehr machen. Was möchtest du all jenen sagen, die uns jetzt zuhören, in vielleicht in einer ähnlichen Situation sind?
Na, nicht mehr machen, das ist, weil die 10 Jahre, ich meine, das kostet auch Substanz, ja. Weil du musst, weil du gehst arbeiten und du fährst nach der Arbeit gleich zu ihr. Ich war 5 Minuten daheim. Und wenn ich nachher dann zu Hause gekommen bin um 8, 9 auf die Nacht, ja, du bist müde. Du merkst es dann erst, wenn du zum Sitzen kommst, wenn du Ruhe hast. Wie soll ich sagen, es gibt da eine Verwandtschaft zu dieser Dame auch, ja. Und da hat sich kein Mensch gekümmert, eigentlich nur die Sohn. Den hat aber ihr Mann damals mitgebracht in die Ehe. Die haben aber selber eine schwerstbehinderte Tochter. Ja. Da ist schon die Schwiegertochter auch in der Woche vorbeikommen, und das, wo die aber selber genug gehabt haben. Aber wie soll ich sagen, ich finde, wenn jeder in sein Leben vielleicht ein bisschen nur am Nachbarn schaut oder irgendwas tut, ich glaube, es könnte die Welt viel schöner sein. Ein bisschen mehr Sozialverständnis für manche Sachen, weil ich sehe das, wo ich wohne, in meiner Straße, da schaut wir haben sehr viele Hunde in der Straße, da schaut schon jeder ein bisschen am Hund. Und auch mit den und das Ganze, gestern die Nachbarin, die ist Primarärztin, die hat mir gesagt, sie geht jetzt in Pension. Kümmert sie jetzt da um die 2 Katzen von Nachbarn, weil der in Urlaub ist. Also man sieht, sie sagt selber, es ist so schön, wie da die Straßen wurden, weil jeder ein bisschen am anderen schaut.
Ja.
Weil es ist verloren gegangen, finde ich auch, jeder ins Haus eine Tür zu, wenn da draußen einer umfällt, mir ist das wurscht. Die Gleichgültigkeit ist das auch für mich. Alles so. Ich finde.
Max, findest du, dass ihr eine Alibi-Funktion ausübt? Ich sage das jetzt bewusst brutal und eher so gesellschaftspolitisch, für etwas, was uns allen unangenehm ist, mit dem sich offenbar niemand wirklich konfrontieren wird, da haben wir ja die Kräfte. Ihr seid solche Kräfte. Wie geht's euch?
Also ich habe mit meiner Situation absolut kein Problem. Also gerade im Gegenteil, ich bin sehr angesehen, man geht ja das, der Bekanntheitsgrad ist ja, was ich weiß, weit mehr als was ich glaube. Also wir kennen weit mehr Leute vom Reden, es redet ja alles immer weiter.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass das immer unter ein paar Leute, sondern das redet sich alles um. Und solange ich ein positives Feedback kriege, fühle ich mich sehr wohl in der Situation. Also man, Lob ist immer gut. Und meistens kommen immer die Lob bei den Bewohnern, Vorgesetzte oft, naja, mäßig.
Ja.
Aber bei den Bewohnern, da kommt wirklich das meiste. Ein guter Vorgesetzter macht ein positives Feedback auch hier und da. Also er streut das aus, er grinst, dann weiß, das passt. Aber wenn dann einer kommt und schaut schon mal komisch, da kommt bei gleich das Frösteln. Es gibt auch so, wir haben auch solche Vorgesetzte.
So, jetzt gehen wir es an. Warum fällt es so vielen, und das ist ja nicht nur bei euch so, das ist ja nahezu in allen Branchen so, warum fällt es so vielen Führungspersönlichkeiten so schwer zu loben? Habt ihr eine Antwort? Ist das für die eine Schwäche?
Eine Schwäche, sie sind vielleicht vom Intellekt her und vom fachlichen Wissen sehr gut, aber da kommen wir schon wieder in das andere Grund, die Prägung kommt einmal vor, ne?
Ja.
Der Charakterbildung. Und dann sage ich so, einfach irgendwie das Spirituelle, das ist einfach dieses Zwischenmenschliche. Das ist bei denen nicht so richtig ausgeprägt. Und gerade bei der Führungsposition müsste das sein. Und ich sehe da öfters einen Mangel bei denen. Gerade die, was oben sind oft da extrem geschwächt. Das kann man in der Politik genauso sehen. Und das ist aber leider ein menschlicher Nachteil in der Menschheit. Wir haben immer Führungskräfte, das sind Führer, aber sie sind keine, die uns richtig ins Licht führen. Aber ich weiß nicht, wo man es richtig verstehen kann.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ist es nicht so, dass die zumindest zur Hälfte sich selbst anführen und dann erst die anderen?
Ja, richtig. Genau. Also sie sind sehr in die egozentrische Sicht verhaftet. Also die Sicht nur Ellbogentaktik. Also das ist das typische Merkmal einfach am Patriarchat. Also die meisten, warum, das ist der Grund, warum die Männer die meisten Führungsebenen haben. Da haben wir wieder dieses Thema, weil die Frauen anders agieren, um die Frauen einfach zu wenig zusammen helfen. Das ist aber so.
Die Frauen helfen zu wenig zusammen?
Ja. Ja, die halten nicht zusammen.
Elisabeth.
Ja.
Wirklich?
Da bin ich voll auf seiner Seite, also bei Max. Es ist richtig. Ich verstehe es auch nicht bei Frauen, dass so ist, aber ich habe es jetzt erst wieder selber in der Arbeit gemerkt, sie denken nicht weiter.
Erzähl, was war?
Wir haben jetzt die große Wahl gehabt.
Ah ja,
ja. Genau. Und das da ist auch dann das Thema halt in der Arbeit gewesen, ne? Und sie sind, also die ist um die 30 und sie ist nicht wählen gegangen. Und ich habe gesagt, warum nicht? Weil, ja, das mit dem Tierschutz passt ja nicht und das, und darum ist sie nicht wählen gegangen. Und dann haben wir nur ein Problem, dass eine Frau nicht eine Frau wählen kann.
Das war die Aussage?
Ja, das ist für mich sowieso schlimm, weil da geht's, das ist egal jetzt, was ich jetzt wähle. Ja? Ich wähle nicht den Kopf alleine da vorne, sondern die Inhalte, was. Ja. Ist jetzt egal, was für eine Partei. Also mir geht ja die Inhalte, okay, die passen für mich. Darum wähle ich das. Aber nicht, weil das jetzt Mann oder Frau ist. Ja?
Aber nochmal, entschuldige, dass ich es auf die Reihe kriege. Die Aussage war authentisch von einer Frau. Ich wähle keine Frau.
Ja. Und da sind für mich Sachen, das passt einfach nicht für mich. Wir Frauen selber untereinander, wir halten viel zu wenig zusammen. Ja? Da geht es einfach. Ich sage es, wie es ist. Ich habe früher in einem Betrieb gearbeitet, da waren Männer. Das war so super zum Zusammenarbeiten, ja? Weil Männer sind nicht so. Männer sagen sich heute ins Gesicht irgendwas,
ja.
Und das ist vorbei. Ja? Aber die Frauen, die hat heute das wieder, die schaut so aus, dünn, dick, klar, lauter so Sachen. Das ist doch wurscht. Und das verstehe ich nicht, dass sie die Frauen selber so an Level setzen. Da geht es um, wie es ausschaut, was auch. Das verstehe ich nicht.
Aber wir waren doch schon mal weiter, habe ich irgendwie weiter, den anderen.
Aber wir setzen sie selber runter. Und das verstehe ich nicht, weil ich da das nie, weil ich weiß, was ich kann, wer ich bin. Und Und ich werde auch überall sagen, nur wie ich bin. Und ich kriege eigentlich auch nur positive Sachen, weil ich kenne so viele Leute, es ist egal, ob ein Direktor oder irgendwas, wie die mit mir reden. Ja? Also da ist keiner irgendwie überheblich oder irgendwas ganz normal. Und ich das verstehe nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, dass eine Frau einfach so denken kann.
Ja, das geht dann nur weiter. Das hat dann nur geschichtliche Hintergründe, wenn man die Frauen fragt, warum sie das wohlfahrten, warum eigentlich, können sie nicht einmal Antwort geben, weil wir sagen, schaut euch mal eure Geschichte an, was Frauenpolitik anbelangt. Fragen über Frauenvolksbegehren, die wissen gar nicht, was das ist. Und da fängt es einmal, das fängt schon in der Bildung an. Es ist sowieso das Bildungssystem. Das sind so viele Faktoren, warum es eigentlich so ist. Ne? Also, wenn ich ihnen erkläre, wie das war, die Frauen gleichberechtigt und die 70er Jahren, wie dann der große Aufschwung war, das wissen die gar nicht, habe ich gesagt, weil es über Gewaltprävention, habe ich gesagt, wie macht man Gewaltprävention? Es bringt nichts, wenn ich den Verbrecher länger einspüre. Ja. Das ist ganz anders ansetzen. Zum Beispiel, wo 1978 war das erste Frauenhaus in Wien. Da haben sich die Sozialarbeiter mit der Johanna Donal, glaube ich, zusammen und haben damals ein Frauenhaus gebaut oder ins Leben gerufen, weil damals die eigenen Leute noch damals haben gesagt, nein, die männlichen Politiker, nein, in Wien wird keine Frau geschlagen. So, nach der Eröffnung, die 1978, glaube ich, Jena oder wann das war, in Wien, war das Frauenhaus überfüllt. Ja. Da hat man ungefähr gewusst, was da los ist. Das ist ja alles aufgekommen. Wie die Frauen mit fernen Männern misshandelt, die Kinder werden misshandelt, das war Normalität. Also, und dann waren auf einmal alle geschockt, ja, das gibt es ja nicht, was ist denn da los? Ja, und dann nach 4 Jahren, 82, ist dann das nächste gekommen, glaube ich, jetzt hat in Wien, glaube ich, vier Frauenhäuser, die sind überfüllt. Ja. Das ist die einzige wirkliche Gewaltprävention, dass sie die von die gewalttätigen Männern distanzieren, also da fernhält. Ne?
Ja.
Also das ist Gewaltprävention.
Also jetzt mal zu einem Zwischenergebnis philosophischer Art, wenn ich darf. Wir stellen also fest, dass diese ganze Materialisierung unseres Zusammenlebens seine Grenzen hat bzw. überschritten hat. Ja, wir stellen fest, dass wir einen Mangel an Spiritualismus, wie du es nennst, Max, oder an Empathie, wie du es gelebt hast, Elisabeth, und lebst, verzeichnen können, gesellschaftlich. Und wir stellen fest, dass selbst solche unglaublich attraktiven politischen Forderungen wie mehr Rechte und Gleichberechtigung für die Frau und so weiter auch regressiert von den Betroffeninnen, möchte ich jetzt fast sagen, ja, die es eigentlich besser wissen müssten. Gehen wir zurück?
Ja.
Naja, also zumindest, ich möchte einmal sagen, zurückgehen, aber es geht nichts weiter. Okay. Ich würde zumindest sagen, wir stehen
Stillstand. An. Also
Stillstand, weil wenn man ganz früher, wir haben ja Weltkriege, wenn man sich das 20. Jahrhundert schaut, das war wirklich eine Katastrophe, da sind wir ja schon weit. Aber den sogenannten gewisse Etwas, das, was zwischen die Zäune, das schaffen wir nicht. Also da, wie gesagt, der Spiritualismus, das darf man jetzt nicht verwechseln mit irgendwelche religiöse Fanatismus, hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Es geht keinen was an, was ich spirituell daheim mache, ob ich meditiere und meine Gebete, das ist alles individuell. Das ist alles kein Problem. Also man darf das nicht missverstehen. Also das Spirituelle, ich sage immer das Seelische, mit dir wirst du in Einklang kommst, hat mit der Religion eigentlich überhaupt nichts zu tun.
Zumal ja mittlerweile wir in einem Zeitalter sind, in dem die Menschen sich ihre eigene individuelle Religion bauen.
Richtig.
Ein bisschen Hinduismus, ja, ein bisschen genau. Buddhismus.
Die Mischung macht so.
Ja, genau. Nicht? Legitim? Ja.
Absolut, ja. Weil wenn ich sage, ich habe jetzt einen Christus von mir, der was ein Buddhist ist, ist das absolut in Ordnung für mich. Für den anderen braucht es ja nicht interessieren.
Solange es das richtige Ziel.
Ja, solange ich keinen anderen irgendwie einenge, irgendwie beschädigt oder sonst, ist das für mich in Ordnung. Für mich muss es passen, was der andere sagt.
Ja. Also, ja. Elisabeth, was sagen wir denn den Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, die sich nichts sehnlicher wünschen, auch angesichts der massiven Veränderungen, die jetzt über uns herbrechen. Digitalisierung, Globalisierung, Arbeit 4.0, Roboter, für euch wahrscheinlich demnächst auch in irgendeiner Weise ein Thema, die sich nicht sehnsüchtiger wünschen, als es möge alles so bleiben, wie es ist. Für Max und auch für mich ist das Stillstand. Wie ist das für dich persönlich, die du ja täglich erlebst, wenn Menschen sich nach etwas zurücksehnen, was für sie mal selbstverständlich war?
Also da muss ich wieder zu den Frauen. Die Frauen müssen wieder mal was sagen. Und ich finde, die Gleichberechtigung, die ist schon lange, wir haben keine mehr. Es ist, man braucht nur schauen bei den Führungspositionen in den Firmen, es sind die Männer um, nicht die Frauen. Die Frauen geben sie mit dem Zweiten ab, aber nicht ganz oben. Und man sieht ja in der Politik, wir rennen hinten nach. Wann, wo eine Frau vorne ist, habe ich gerade gesagt, wird sie nicht gewählt. Es ist einfach so, die Frauen müssen wieder nachdenken über alles, so leider auch beim Politischen. Wann haben wir das Wahlrecht bekommen? Alles nachdenken. Die Frauen haben früher fragen müssen den Mann, ob sie arbeiten gehen dürfen. Also wir müssen schon aufpassen, weil wir haben in Österreich genug Machos, also Männer, ich muss leider so sagen, weil wenn ich in die Arbeit fahre, ich fahre in St. Pölten beim Frauenhaus vorbei. Mhm. Ich fahr. Und da siehst du schon genug Männer in der Früh stehen, ja? Oder du gehst am Sonntag.
Was machen die dort?
Die denken, na, vielleicht kommt die Frau raus, ne?
Um sie dann nochmal weiterhin zu belästigen.
Sie können nicht hinein, aber es kann vielleicht auch nicht ganz rauskommen. Ne? Und man sieht es auch auf einen Sonntag, wenn ich mit meinem Hund da oben spazieren gehe zu meiner Schwester, ab und zu gehe ich auch mal auf dieser Seite, also siehst du das genauso. Also eigentlich eine Frau, ich würde mir wünschen, dass alle Frauen ein bisschen wieder mehr zum Denken anfangen. Und nicht, dass sie jetzt da sagen, da haben jetzt Heu am Tisch, sondern einfach wirklich nachdenken, was eigentlich derzeit passiert.
Solidarität.
Ja, die Frauen müssten mehr. Ja, wir können auch viel mehr, aber wir müssen sie nur trauen und einfach wieder denken, es wurscht, wie die ausschaut, bitte wird eine Frau mal wieder, es kehrt. Ich meine, nicht jetzt, dass ich was gegen Männer habe, im Gegenteil, aber ein bisschen mal über das ganze System wieder nachdenken.
Max, was ist mit uns Männern los?
Naja, bei uns, also wir sind eigentlich gewisse Nutznießer. Naja, wenn ich jetzt der Mann bin und ich werde gewählt, naja, dann bin ich der Hero. Naja, dann ist es eben so. Nicht? Aber natürlich, was sollen die Männer dagegen tun? Nicht? Also ich sage jetzt einmal, ein Mann müsste schauen, dass er eigentlich seinen Gegenüber, kleiner Frau, einfach die Wertschätzung und vor allem die Menschheit besteht aus Frau und Mann. Ist so, das ist weder das Gut noch das Schlecht, das gibt es ja gar nicht. Sondern Frau und Mann, das ist eine Einheit, also das Yin-Yang und die sind einfach gleichberechtigt. Und das ist einmal so. Und solange diese Schieflage, und da haben wir wieder das Gleichgewicht der Kräfte, solange das so ist, wird sich die Menschheit nicht weiterentwickeln. Da haben wir wieder dabei, haben wir wieder dasselbe.
Wie weit sollten wir Männer denn gehen im alltäglichen Miteinander? Ist es zu viel, wenn wir auch auf die anderen Männer, die es noch nicht wissen, beziehungsweise noch nicht so weit sind, Acht geben und sagen, du pass mal auf, so nicht. Du hast die Frau nicht zu unterbrechen, du hast auch nicht jede Frau automatisch zu belehren und schließ bitte, wenn du irgendwo sitzt, deine Schenkel. Das ist auch kein schöner Anblick für die meisten Frauen. So, das heißt, da macht man sie als Mann natürlich sehr beliebt unter Männern.
Ja, das sind halt oft diese gesellschaftlichen Unarten vom Mann. Nicht? Ich meine, sicher, die Frauen haben es auch, aber da muss halt jeder auf irgendwo zu einem anderen zugehen und ein bisschen noch, nachdenken, sondern nachfühlen.
Fühlen, bravo.
Denken ist immer der Intellekt, du musst das, musst gar nichts sterben, müssen dann mal sterben, aber nachfühlen. Was fühlt mein Gegenüber, wenn ich mich so verhalte? Und das ist das Entscheidende. Beleidigungen, das ist genau das Gegenteil oder irgendwas. Einfach nur fühlen. Was fühlt die? Wenn man das beherrschen könnte, dann wären alle Probleme auf der Welt gelöst.
Ja. Nochmal zu dir, Elisabeth, und deine berechtigte Beschwerde. Wo ist die Emanzipation? Ich erinnere mich sehr wohl daran, ich war zwar noch sehr, sehr jung, aber ich habe in einer Kommune gelebt in Deutschland, als das mit der Emanzipation wirklich losging. Und zwar in aller Radikalität und mit kämpferischem Mut. Bis hin zu den 70er Jahren, als ich schon in Wien war, habe ich natürlich mitbekommen, dass, also erinnert euch, na, ihr seid vielleicht ein bisschen zu jung, aber ich weiß es noch, kein Palmas-Plakat hing eine Nacht lang unbeschriftet. Ja, also da gab es Protest. Das heißt, die Frauen waren sehr aufmerksam auf alles, was möglicherweise frauenfeindlich ist. Und auch im privaten Umgang wurden Männern oft auch mal präventiv eine drüber gezogen. Aber es herrschte eine andere Haltung. Und jetzt ist das nicht mehr so. Brauchen Frauen noch diese kriegsähnliche Situation?
Es war schon besser. Und jetzt, ja. Ich finde, dass wir einen Rückschritt gemacht haben.
Ja.
Es ist ein Rückschritt da.
Ja. Ja. Ja.
In jeder Beziehung.
Ja.
Es ist einer da.
Ja. Ich stelle fest, dass die Jungen besser sind. Also zumindest die, sagen wir mal, intellektuellen Jugendlichen. Da gibt es das gar nicht. Da ist das Mädchen von vornherein, das kennen sie auch aus der Schule, weil seit Kindergarten sind die Mädchen besser, schneller, stärker, lustiger und so weiter. In der Schule ziehen sie links und rechts an den Burschen vorbei. Die Matura-Quoten sagen es ganz klar. Und deine Forderung nach Frauen in Führungspositionen und deine nach Frauen in politischen Führungspositionen spiegelt das ja auch wieder. Mein Sohn maßregelt mich dauernd, regelmäßig, weil mir immer noch, obwohl ich mir einbilde, schon sehr aufmerksam zu sein im Sinne dessen, was du, Max, gerade gesagt hast, immer wieder noch was rausfährt, was nicht richtig ist, was vielleicht eine Kleinigkeit ist, aber für eine bestimmte Haltung sorgen könnte und sagt, pass auf, so nicht, Alter. Überlege mal, was du hier jetzt gerade gesagt hast. Ja? Das Letzte war mea culpa, aber ich stehe nicht an, es zu sagen, wir fahren im Auto und reden über Politik und es war zu Beginn des Wahlkampfes und ich sage, ja, Randy Wagner, das Mädchen wird es schwer haben. Und er ist ausgeflippt. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Eine gestandene Frau, eine Medizinerin und du nennst sie Mädchen. Ich habe mich so geschämt. Es war mir so peinlich. Und wenn dein eigener Sohn dir das sagt, dann musst du noch mit dir kämpfen, dass du sagst, ich bin dein Vater, rede nicht so mit mir. Habe ich mir auch verbeten. Ja. Haben wir Hoffnung? Haben wir Grund zur Hoffnung, Max?
Naja, man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Also es ist natürlich das Problem an der ganzen, und das stimmt, so ist von der Randy Wagner Ärztin, und manchmal denke ich bei der Politik, die gescheiten Leute haben in der Politik nichts verloren, und das ist sehr traurig. Und
es scheint so.
Und da denke ich mir, dann kommt ein anderer, so ein Bursche, ich meine, ich will jetzt niemanden verurteilen, der was rhetorisch unheimlich talentiert ist,
ja,
und der was natürlich alles niedermacht, also in der Politik,
ja,
der macht, der kostet, und dann ist das, wo die Gegner machen nur den Fehler, dass sie einem so fokussieren, wenn man sie einem so niedermachen, verurteilen auf irgendwas, machen sie das nur schlechter. Also sie haben ihm eigentlich zu einem Hero aufgebaut, zu einem Jeder. Man sieht man, dass er da irgendwas, Jesus sogar, ein Gemälde.
Ja, wirklich wahr.
Ja, der Jesus, da hat ja lauter solche Sachen.
Echt?
Ja, aber das brauche ich nicht. Ich brauche niemanden beleidigen. Das geht genau das Gegenteil. Und das war eigentlich dann das Ergebnis, zu sagen, das ist jetzt die Strafe, jetzt habt ihr es. Ja, aber es ist nicht der Böse, ja, sondern man muss immer an die eigenen reinschauen. Die Fehler, warum das in der Politik so ist, liegt immer in die eigenen rein.
Ja, klar.
An die eigenen, nicht. Ja. Also der andere, das sind nicht die Bösen, das sind auch nicht die Gegner. Die eigenen Gegner hast du in die eigenen rein. Und da liegt der Fehler. Und da ist das, und darum, würde ich mal schon sagen, ja, diejenige ist natürlich ziemlich, die haben es ziemlich alleine gelassen, die einmal ganz objektiv sagen.
Elisabeth, ich würde gerne nochmal auf den Krieg zurückkommen. Und zwar nicht den martialischen, wahrhaftigen Krieg wie in Syrien, sondern der unnötige private, persönliche Krieg unter Familienmitgliedern, Nachbarn etc., den wir hier immer wieder vom Zaun brechen, wir, die wir in diesem Paradies leben. Müssen wir damit leben oder können wir das vielleicht durch Bewusstseinsänderung?
Ich glaube, dass wir eher mit denen leben müssen.
Wirklich wahr?
Weil es, ich finde, dass das mehr geworden ist, als ging früher. Man merkt schon bei Nachbarn,
ja,
das, wenn ein Nachbar trinkt, seine Frau schlägt, ja, ich glaube, dass wir es auch alles haben. Und irgendwo muss der Frust raus.
Was tun wir, apropos, was tun wir? Es ist doch furchtbar, mit so einem Bewusstsein, mit so einer Kenntnis zu leben, dass nebenan regelmäßig solche Furchtbarkeiten passieren.
Du kannst nicht helfen.
Ja,
du kannst nicht helfen, weil wir haben sowas selber gehabt. Also beim Haus, also wo ich vorher gewohnt habe, da haben wir der Frau geholfen.
Ja.
Haben es reingeholt in die Wohnung. Und was war dann? Sie ist am nächsten Tag zurück zu ihrem Mann. Und wehe, wir helfen ihr noch einmal. Sie hat sich schlagen lassen. Sie hat sich schlagen gelassen. Das ist, manche sind gern Opfer. Die sind gern Opfer. Sie haben gern die Opferrolle. Und denen kannst du nicht helfen. Du kannst die Polizei holen. Alles, das ist egal. Sie sind gern Opfer.
Ja, und dann, wenn sich solche Menschen dann trennen von denen, dann kann man, wenn sie diese Opferrolle nicht weiterentwickeln, das heißt, dass sie endlich ins Gleichgewicht kommen, weg von der Opfer, auch nicht Täter, wenn sie das nicht schaffen, dann kommen sie wieder in die nächste Beziehung und haben wieder den gleichen Typ von Mann. Der schlägt sie wieder immer, ewig und da beißt sich der Hund in meinen Schwaf.
Also,
das ist das, ein Teufelskreis.
Ja, ich bin beeindruckt, dass mir zwei hauptberufliche PflegerInnen, die ihren ganzen Lebensalltag damit verbringen, Menschen zu pflegen, zu beobachten, das menschliche Sein zu studieren in einer Phase, die meisten von uns nicht mitbekommen. Und da muss ja irrsinnig viel abgehen bei euch. Ihr seht ja sozusagen die Krux des Menschen, den puren Kern der Menschlichkeit. Darüber möchte ich dann auch nochmal sprechen, dass die mir sagen, wir können da nicht helfen. Das ist für mich fast nicht ertragbar.
Ja, also wir können nur Vorschläge unterbreiten, aber wir können sich in die Entwicklung dieses Seelenwesen, sagen wir so, nicht wirklich einmischen. Man kann ihn begleiten, man kann, wie gesagt, Vorschläge unterbreiten. Das ist auch unsere Aufgabe. Wir können keine Verantwortung über den sein Leben. Der hat sein eigenes Karma, wie es halt so gerne in der Esoterik gesagt wird, und der hat sein eigenes Leben. Wir können begleiten, aber entscheiden muss er selber. Das ist gut für uns alle. Also das bleibt dann ewig. Das ist einfach so. Das ist der Seelenplan.
Das ist eine harte...
Es ist hart, aber es ist Realität. Ne?
Mhm.
Ja. Und andere werden ans Kreuz geschlagen. Ne? So brutal, so muss man es sehen. Ne? Man muss symbolisch jetzt. Ne?
Aber bleiben wir kurz dabei, weil da habe ich viel drüber nachgedacht. Erstens mal bewusst. Nicht? Also er hatte das bewusst gemacht. Mhm. Ja? Das war Teil seiner Job Description, wenn man so will. Das stand in seinem All-In-Vertrag. Ja? Und das Wunderbare, wenn ich das jetzt, und das meine ich nicht zynisch, aber das Wunderbare an dieser Geschichte am Kreuz war ja der Zweifel zum Schluss. Also unmittelbar davor, wenn er gesagt hat, muss ich wirklich zu seinem Chef eine, gesagt, muss ich den Scheißhäfen jetzt trinken?
Yeah.
Ja? Mhm. Kann der nicht an mir vorübergehen? Und dann zum Schluss natürlich dieses, warum hast du mich verlassen?
Yeah.
Ja? Also das zutiefst Menschliche hat mich von jeher an dieser Geschichte so gerührt, dass jemand sagt, okay, die sind alle so deppert um mich herum, ich muss etwas Drastisches tun, um die aufzurütteln. Mhm. Kreuzigung. Ja. Mhm. So. Und selbst da kamen ihm dann Zweifel Und wenn man die Geschichte weiterverfolgt, der letzten 2000 Jahre, muss man sagen, zu Recht, ob denn diese Großtat, diese Selbstlose, dieses Resultat haben wird. Und im Moment stehen wir an einem Punkt, wo wir sagen, es geht uns fantastisch, aber wir hören nicht auf.
Ja, da möchte ich einen, weil man jetzt gerade von dem Christus, es ist ja nicht viel anders jetzt mit der Greta Thunberg. Da kommt einmal ein besonderer Mensch und sie reden über, was hat die für Familie, was ist das für ein Mal. Aber das ist ja gar nicht entscheidend. Die Greta Thunberg ist nicht entscheidend, es ist entscheidend die Botschaft an die Menschheit. Was hat sie gesagt? Nicht mehr und nicht weniger. Das, was sie dort gesagt hat. Nicht mehr. Die, so ist es. Sie hat es ganz einfach gesagt, wie wir mit unseren Planeten umgehen. Sie hat es genau erklärt. Es geht nicht um die Greta, es hätte auch andere sein können. Es geht rein um das, was eigentlich zwischen den Zähnen steht. Sie hat das übermittelt an die Menschheit und die Menschheit sollte dementsprechend auch reagieren. Punkt. Aus. So ist es, eigentlich ganz einfach.
Was ist eure Erklärung dafür, dass sie so angefeindet wird?
Ja, die Wahrheit hört man nicht so gern.
Richtig.
Das ist die Wahrheit.
Es ist die Wahrheit.
Das ist damals, der wird ja vor 2000 Jahren hat ja auch auf andere Art und Weise hat ja genau gesagt, wie es runterrennt, wie man sich verhalten muss. Mhm. Und was haben sie gemacht? Ja. Das gilt für viele, nicht nur er, waren viele da.
Also, jetzt weiß ich, was du meinst. Es findet gerade auch eine Art von Kreuzigung statt.
Ja. Ich würde sagen, ja, auf seelischer Ebene, also das musst du einmal trauen, dass du das magst, aber sie ist auserwählt, würde ich einmal sagen. Es gibt ja keine Zufälle. Sie hat halt das gewisse Etwas in ihr, aber das ist in die Wiege gelegt, dass sie ein gewisses Botschaften senden kann. Ist egal, ob jetzt der Politiker, Musiker, Künstler.
Ja. Ich habe gerade einen Podcast gehört über Buddhismus, wie einer der letzten Dalai Lamas gefunden wurde. Nicht? Dass die Seele ja, sobald der Lama verstorben ist, sofort wieder in einem anderen Menschen sich manifestiert und dass die Gläubigen diesen Menschen jetzt dringend finden müssen. Und da gibt es eben die Geschichte von so einem Jungen, der irgendwo gefunden wurde und dann haben sie ihm Rätsel aufgegeben, hat er alles richtig gewusst und so weiter. Und der war es dann, der war dann der nächste Dalai Lama, wenn man so will, das nächste Oberhaupt und hat sein Leben natürlich, das Leben seiner Eltern, die hatten gar keine Ahnung und so weiter. Das heißt, es gibt schon eine Art von Vorsehung für uns alle.
Ja,
Vorsehung. Können wir die erkennen? Ist das bei euch so passiert, dass ihr das jetzt macht, was ihr macht?
Also es könnte sein, ja, es gibt keine Zufälle. Also wir sind Seelen, die, wo es, man sagt, das ist nur meine Einschätzung, wir sind Seelen, die, wo es in einem Körper inkarniert sind, also je nach Reifeprozess. Da gibt es ja dieses Seelenrad, das heißt, gewisse Seelen fangen an, die, wo es noch nicht so entwickelt sind und jedes Leben ist eine Stiege höher. Bis du dann die Erschöpfung, also angefangen vom Untersten, vom Massenmörder, wird in sag 200-300 Leben einmal dann zum Messias aufsteigen. Ja. So müsste man das sehen. Das ist wie eine Spirale. Ja. Also man könnte man so erklären.
Aber enden wollend, nicht? Enden. Nämlich im Nirvana, ne?
Ja, im Endeffekt endet es nie. Es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Ja. Das ist so, das ist das ewige Kreislauf. Das ist rennt ewig. Ich gehe davon aus, dass vor der Erde, bevor die Menschheit, bevor das unser Sonnensystem entstand, bevor das Universum das vorher schon nur was gegeben hat. Es hat sicher vorher schon was gegeben. Das ist zwar entstanden, das Komma und ewig, das ist der Kreislauf.
Ja, aber weißt du, jetzt sind wir gerade mal beim Big Bang angekommen, am Urknall. Bitte führ uns nicht jetzt auch noch vorher, weil dann Drama alle durch.
Nein, ich sag nicht, das ist halt.
Oder?
Ja, ich sag.
Okay, ihr Helden, und ich sage das im vollen Bewusstsein und mit großer Freude, ihr Helden, seht ja den Menschen in seinen traurigsten Momenten, in seinen hilflosesten. Ihr seht den Menschen, der beraubt ist all seines Geldes, seiner Macht, seiner Position, seines Einflusses, seines Egos, möchte ich fast sagen. Ja? Habt ihr den Eindruck, dass ihr Menschen das Pure des Menschseins kennt, beziehungsweise dem näher seid als wir, die wir nicht so heldisch sind.
Nein, das glaube ich nicht. Das ist einfach nur eine Ebene. Das, was, wir sind auf einer gewissen Ebene oder es ist ein Thema, dem was wir näher sind. Das heißt nur lange nicht, dass es gibt sicher andere Menschen, die was vielleicht vom Seelischen noch nur weiterentwickelt. Das ist, kann man überhaupt nicht sagen. Es gibt nichts Besseres und Schlechteres. Der ist so entwickelt, der ist so entwickelt. Das ist einfach die Einzigartigkeit des Lebens. Ne? Das ist ja die Vielfalt. Jede Seele hat seine Schwächen, Stärken und Schwächen, so wie es beim Menschen ist. Es ist so. Es gibt nichts Schlechter und nichts Besseres. Das gibt es nicht. Es ist einmal so. Also wir sind nichts Besonderes, wir sind komplett ganz normal einfache Menschen, die was versuchen, das Beste herauszuholen. Und das ist ja der Punkt. Du musst das als Mensch, wenn du irgendwo einsteigst in irgendeinen Beruf, von dir aus immer das Beste rausholen. Mehr geht nicht, weil mehr kann ich nicht. Und da bist du schon gut dran.
Aber wenn ihr, Elisabeth, euer Bestes aus euch rausholt, mitunter auch unter großen Opfern, nicht? Weil eure Dienstpläne und so weiter, ja, Nachtdienst ist plötzlich, nur weil alle schlafen, nur noch einer, glaube ich, da, nicht? In der Nacht. Für wie viele Bewohnerinnen?
38.
Also wenn da was los ist, ist das ja fast eine Katastrophe, nicht? Das kann ja passieren. Wenn ihr euch also so dedicated, dann wird das ja erstens nicht bezahlt. Also diese Art von Leidenschaft und so weiter wird nicht bezahlt. Warum macht ihr es? Ich will immer noch dahin kommen, dass ich das gerne erklärt wissen will, was dahinter steckt, auch emotional, wie du vorher so betont hast, Max. Könnt ihr das beziffern? Ist das eine Art von Lebensbefriedigung? Ist es das Gefühl, das Richtige zu tun?
Ja, ich sage, es ist vom Seelischen habe ich gesagt, ja, es ist einfach, es ist schon. Es macht mich eigentlich schon satt, aber nur so vom Seelischen. Das ist ja schon. Das ist der Grund. Ich gehe davon aus, dass ein anderer, was ist halt mehr technisch veranlagt ist, sich freut, wenn er irgendwas zusammenbaut und das funktioniert, der genauso seine gesättigt ist und zufrieden ist. Und er weiß, wenn er heimgeht, er hat was geleistet, er hat für die Gesellschaft und für die Entwicklung der Zivilisation was beigetragen. So sage ich einmal. Das ist ja das Wichtigste. Ne? Dass ich weiß, was kann ich beitragen.
Das ist jetzt sehr interessant. Ja. Da waren wir noch nicht. Das heißt, der Mensch ist nicht nur eine Ego-Maschine. Wir liegen falsch, wenn wir sagen, wenn ich mich nur ganz, ganz viel und ausschließlich um mich kümmere, kommt dabei so viel heraus, dass es der Gemeinschaft auch zugute kommt. Ist wahrscheinlich zu kurz gedacht.
Ne? Ja, es sollte eigentlich, wir sollten eigentlich die Menschheit dazu verhelfen, dass man uns weiterentwickelt, ganz einfach. Also das in allen Belangen. Also wir können nur unser Fach ausüben, weil wir sind eben nur Pfleger, unter Anführungszeichen.
Na, was heißt nur?
Nein, ich sage nur so. Und ich kann nur für meinen Verantwortungsbereich und mein Spielraum voll ausnutzen. Das ist das, was ich für mich machen kann. Und wenn das jeder machen würde, in absoluter Ehrlichkeit, ne, dann würde sich die Menschheit natürlich weit schneller entwickeln. Das hängt dann mit Bewusstsein an. Also, wenn der Umweltschutz jetzt da das einmal gewisse Sachen erkenne, was da wirklich passiert, und die Wissenschaftler, die was uns das sagen, das sind ja keine Lügner, die dann uns ja keinen Blödsinn auftischen. Das sind 180 Wissenschaftler aus allen verschiedenen Ecken des Kontinents, in alle Ecken der Welt, und dann kommen die zusammen und die können nicht alle lügen. Also wenn die einmal mit einer Stimme sprechen, na, das hat was. Also das ist gewaltig. Also kann ich das nicht einfach so wegdenken.
Ist das Leben, Elisabeth, bezahlbar? Ist es richtig zu sagen, ich habe so und so viel Zeit am Tag und in der Zeit, in der ich arbeite, will ich gefälligst auch einen, Klammer auf, gerechten, Klammer zu, lächerlich bei euch, Lohn haben. Und wenn ich das nicht habe, und da nehme ich zum Beispiel auch die Belohnung des Lobes mit rein, dann mache ich es nicht. Das ist doch der Fall, wenn Leute sich nicht darum kümmern, dass die Welt besser wird, weil es ist dein persönlicher, privater Aufwand, niemand zahlt dich dafür und niemand klopft dir auf die Schulter und sagt, Super, Elisabeth, super machst du das. Ist es verständlich, dass viele sich dann raushalten und sagen, deshalb gibt es die Politik, deshalb, die sollen sich kümmern?
Ja, teilweise ja. Mhm. Weil, wie soll ich sagen, irgendwie braucht da jeder Mensch einmal ein Lob.
Ja.
Weil man mir, ich sehe bei uns drinnen, was wir alle leisten. Und wenn dann wieder was kommt, noch mehr und es führt aber dann einmal eine gewisse Anerkennung, dass du einmal hast, das habt ihr heute super gemacht, weil wer krank war, ausgefallen ist, es ist keiner einer gekommen zum Einspringen, du hast nicht mehr erreicht, dass da einmal was kommt. Aber das war schon mal nett, sagen wir nett wenigstens, wenn
also
das passiert hat.
Ich lege es jetzt am Tisch, es passiert nicht oder nur sehr selten?
Sehr selten, sagen wir es so.
Warum?
Na, sie senkt dann selber. Es ist ein Problem. Wir haben ein Problem in dieser Weise in der Pflege. Und sie müssen es dann eingestehen. Jetzt, so wie der Max gesagt hat, jetzt wird um Umweltschutz geredet. Das ist in aller Munde. Ich meine, ist super, alles gut und schön, ja. Aber jetzt können wir wieder die Pflege auf Zeitenschirm. Wir haben ja schon vor 2 Jahren das Thema gehabt, wie wir die Wahl gehabt haben. Da sind die 2 berühmten Herren zusammengegangen und haben gesagt, na, die Pflege, da wird jetzt was gemacht. In den ganzen 2 Jahren ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Und damals war schon ein Thema in der Politik, die Pflege wird, da wird was gemacht. Ist nichts gemacht worden, auf Zeiten geschoben worden.
Max, könnte es sein, dass der Grund dafür ist, dass in der Politik ein Spiel gespielt wird, das heißt, wir benutzen so Megathemen wie Pflege dazu, um zu postulieren, wir wollen ja eine Veränderung, die findet jetzt nicht statt, weil die schuld daran sind, dass es nicht stattfindet. Und damit ist meine Arbeit geleistet.
Ja, so ungefähr, genau das ist das, was das Versteckte, ja, der Hintergedanken. Ja, sie ist dann zwar immer schön post, wir haben das geschafft und das geschafft. Ja, wir, wer sind wir? Ne? Aber ja, und sicher, die Politik schaut natürlich schon, dass die Umfragen passen und dass halt das Wahlergebnis passt. Und es wird schon irgendwas passieren. Ne? Also die sagen, ich gebe euch diese Gelder und schaut, dass das Geld hat optimal jetzt da verwendet. Man weiß dann oft nicht, was genau passiert und wir bei uns und das untere Drittel verhungert wieder mal. Ne? Weil das Geld irgendwo versickert. Man weiß halt nicht, wer da die Hände im Spiel hat.
Aber das klingt ja.
Muss man aufpassen, was man
klingt
sagt,
ja nach
Naja. Das ist naja.
Missionare in Afrika. Also.
Naja, was ich meine, ist mehr oder weniger die Korruption, was da auch.
Ja.
Das Geld versickert irgendwo in irgendwelche Sachen, dann denkst du, wo ist das ganze Geld hin? Nicht? Also, das ist eigentlich, ja, wir sind ja eigentlich eine Demokratie, wo du denkst, das ist dementsprechend da schon weiterentwickelt, aber das ist überall so. Der Mensch ist ja bis zu einem gewissen Grad manipulierbar. Das liegt uns im Blut. Ne?
Ja.
Das ist ehrlich. Das hängt natürlich auch mit der seelischen Reife Menschen oder Seelen. Und wenn die Richtigen zusammenkommen, die noch nicht so ein hoches Bewusstsein haben, ne, dann denken wir, na, die ist auf Zeiten angegeben, da profitieren wir. Das ist in der Politik natürlich auch nicht nur in der Politik, aber Politik ist natürlich im Fokus. In der Wirtschaft natürlich auch, das ist eh klar.
Aber in der Wirtschaft spricht man nicht drüber?
Da wird umgeschoben, da spricht man das auch nicht so im Fokus. Ne?
Genau, ja. Und die brauchen wir ja, weil die schaffen ja,
ja.
Arbeitsplätze.
Oder die Politik ist direkt mit der Wirtschaft auch sehr verflucht. Das weiß man ja mittlerweile auch schon lange, dass der kriegt die Arbeit, der oben sagt, ich bin jetzt da, du kriegst die Arbeit und Unfehlbarkeit, das ist ja komplett Normalität, ist egal, von rot auf schwarz oder von blau auf schwarz oder was auch immer, das ist menschlich eigentlich.
Ich bin ihr beiden eigentlich niemand, der mit Angst arbeitet. Hier möchte ich jetzt mal eine Ausnahme machen und möchte, dass ihr beide, die ihr sozusagen an der pflegerischen Front arbeitet, mir und uns allen ein Bild zeichnet, was würde oder wird vielleicht passieren, wenn es so weitergeht. Ich weiß nicht, wie viel Junge in euren Beruf einsteigen wollen, ob sozusagen die Zukunft gesichert ist dafür. Was wird passieren, wenn nichts passiert?
Da macht es einen Crash.
Wie sieht der aus, Elisabeth?
Schlimm. Schlimm, weil ich habe mich mit einem unterhalten, der arbeitet in einer höheren Position im Krankensystem Und er hat gesagt, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, macht es in 5 Jahren, spätestens in 5 Jahren, einen riesengroßen Knall. Es kann nicht so weitergehen. Es ist egal jetzt da im medizinischen Bereich und auch im Pflegebereich.
Wie haben wir uns das konkret vorzustellen? Was ist der Knall?
Es bricht zusammen. Weil man sieht, es machen zwar sehr viele die Pflegeausbildung oder irgendwas, aber wir gehen jetzt in die falsche Richtung. Es wird alles mit Matura gemacht. Das wird gefördert. Ob nächstes Jahr gibt es die neue Schule in Garming mit Matura. Und da geht keiner auf ein Krankenbett, zum Beispiel in ein Pflegeheim. Weil da habe ich nur Bewohner zum Betreuen. Die gehen dann im Medizinischen weiter mit Matura. Es bleibt da keiner. Und das ist der falsche Weg dahin. Es wird alles, das wird gefördert, das gut ausschaut, aber direkt, das am Menschen nicht. Am Menschen nicht.
Wie haben wir uns das dann konkret vorzustellen? Jemand fällt in die Demenz, bleibt der dann allein zu Hause?
Es wird was kommen, so wie heute in Krems. Krems baut in Vietnam oder Philippinen, bauten sie eine Pflegeschule. Das ist ein Volk, ich habe mir das im Fernsehen angeschaut, das ist ein Volk, was gerne reist. Ja? Die machen da drüben 5 Jahre Ausbildung und die kommen dann rüber. Wir sagen immer wegen Flüchtlinge, wegen Ausländer und so hin und her. Wir brauchen sie in jedem Bereich. Mhm. Es fehlen uns die Menschen. Es fehlt. Ist egal, wo schaust du, in Gastgewerbe, egal wo, wir brauchen sie. Fahr bitte in Urlaub, nur nach Österreich, irgendwo hin. Fahr nach Kärnten auf den See. Es bedient dich ein Deutscher oder. Das ist egal, sie arbeiten bei uns. Wir brauchen sie. Es will keiner mehr so arbeiten. Es ist einfach so. Du hast einen stressigen Job. Also, dass bei uns stressig drin ist. Mir gibt aber auch sehr viel zurück. So wie es der Max schon vorher gesagt hat, du kriegst da was von den Bewohnern zurück. Aber. Am Menschen direkt, die Jungen, nichts jetzt gegen die Jungen, sie denken vielleicht anders da als wir, dass sie das vielleicht gar nicht mehr so antun wollen wie mir. Aber es passiert was. Wenn es nicht eine Veränderung kommt, passiert wirklich etwas. Mhm. Weil ich habe noch ein paar Jahre zum Arbeiten.
Du bist dann weg.
Dann bin ich weg. Und der Max auch.
Ja.
Es ist das. Wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, wir Alten, aber wir sind dann einmal weg. Und man sieht ja, wer sich am meisten eigentlich was antut. Ja. Und es ist einfach so.
Hat es schon mal jemals eine Beschwerde darüber gegeben von einer Mitbewohnerin, einem Mitbewohner, dass er oder sie von einem augenscheinlichen Ausländer, Ausländerin betreut wurde?
Ja, also ja, da haben wir schon, ein eigenes Erlebnis. Da war ein ganz lieber, das war ein Schwarzafrikaner, der war beim Roten Kreuz, also der hat ausgeholfen, das war ein Pflegeassistent. Ja, er ist da dunkel heute und dann hat eine Frau geschrien, Hilfe, hier läuft ein Neger rum.
Also, wow. Wann war das?
Das war vielleicht 3, 4 Jahre.
Na.
Ja. Und diese Frau war früher von Deutschland, aus Mannheim war das, war so eine etipetete Frau. Und ich habe dann zu den.
Eine Deutsche?
Eine Deutsche, ja, die ist in Mannheim hat die. Also die hat. Die auch noch. Ja, also die hat die Vergangenheit gewusst, was da passiert. Also die hat genau gewusst, wer war die. Also die hat über die ganze NS-Zeit die hat sehr viel gesprochen. Also
eine intellektuelle deutsche Frau.
Ja, natürlich.
Ruft. Hilfe, hier läuft ein Neger rum?
Ja, Hilfe, hier läuft. Ich habe natürlich gelacht. Und ich habe zu denjenigen gesagt, oh, bitte nimm das nicht persönlich. Und der hat gesagt, ich habe damit kein Problem. Ich werde öfters mit sowas konfrontiert. Das ist eine andere Generation, die haben da nicht so Schwarzafrikaner in uns wie früher. Früher hat es das alles auch nicht so gegeben. Da hat es so viele sogenannte Neger, darf man nicht mehr sagen. Aber die zu damaliger Zeit, wenn man da in der NS-Zeit schaut, war das natürlich.
Ja, aber also ich meine ja, eine. Ich will jetzt gar nicht. Nein, das ist mal. Ja, aber das ist natürlich eine heftige Geschichte. Das heißt, es könnte dann auch zarte Probleme geben, wenn eure Positionen dann irgendwann von Menschen besetzt werden, die nicht in diesem Land geboren und aufgewachsen sind.
Ja, das wird ein Kummer. Weil es ist so einfach, die Pflege nicht mehr zum Abdecken.
Ja,
es ist so. Und ich muss auch sagen, ich habe mit denen überhaupt kein Problem. Weil das sind Menschen genauso wie du und ich. Und die machen da genauso den Job wie ich und du. Und ich finde, wir müssen einfach weiter denken über den Tellerrand hinaus. Weil du, es gingen ja sehr viele Österreicher oder Deutsche in ein anderes Land arbeiten. Ich meine, ich war vor ein paar Jahren mit meinem Mann in Norwegen. Ja? Und ich muss sagen, das ist ein Traumland.
Ja, das ist ein Paradies, was das angeht.
Ja, die sind nicht so, die sehen das alles nicht so eng, ja. Und die sind auch mit der Krankenpflege viel weiter, ja. Weil ich habe da mit einer geredet, ich meine, da ist Österreicherin, Deutsche dort, die würden, wenn sie das Dreifache in ihrem Heimatland zahlen.
Nicht mehr zurück.
Nicht mehr zurückgehen. Und das sagt aber vieles aus.
Ich habe gehört, und bitte sagt mir, ob das wahr ist, dass gerade in Norwegen, aber auch in den Rest skandinavischen Ländern, die Reputation, das Image von Lehrern, Kindergärtnerinnen und Pflegepersonal ungleich höher ist, wertschätzender als hier, dass die ja gar nicht so viel mehr oder überhaupt nicht mehr verdienen als ihr, aber mehr geschätzt sind.
Ja, das stimmt.
Ja, da kann man schon anfangen wieder mit der Bildung. Also wenn man jetzt unser Bildungssystem anschaut, ja, wir haben das Bildungssystem noch von der Maria Theresia übernommen. Da ist die Gymnasium, die Elite und da sind die anderen, die normalen Hauptschüler, die Mittelschüler. Die in anderen, zum Beispiel so wie es in Norwegen ist und in skandinavischen Ländern, gibt es eine Art Gesamtschule. Also das, da wird alles gemischt. Da hat auch der kleine Arbeiter eine Chance, dass er da in die Uni gehen kann. Also die haben weit mehr Potenzial. Und alleinig das macht die PISA-Studie, man darf sich da nicht zu viel einsteigen, aber das sagt schon ein bisschen was aus. Und da sind die skandinavischen Länder führend. Also da kann man nachlesen. Und wir sind noch immer in der alten Elite, denken da, kommt das Gymnasium und die Arbeiter und die Angestellten, die sind alle da, die bleiben unten. Und da tut sich leider nichts. Ja? Und das war leider so in den 70er Jahren, hätte damals ein gewisser Bruno Kreisky das schon geändert. Der hätte gesagt, da machen wir jetzt eine Gesamtschule. Ist nicht gegangen, weil er damals die Zweidrittelmehrheit braucht hat im Parlament. Und von den konservativen Kräften haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Ich sage jetzt da nur so jetzt da vom Geschichtlichen. Da tut sich überhaupt nichts in der Bildung. Das ist selbe wie in der Pflegebildung, das hängt eine alles in einem zusammen. Solange sich das nicht ändert einmal, dass wir haben ein irrsinniges Problem, dass wir eine Ganztagsschulen, wir haben 5% in ganz Österreich, nicht die Privatschulen, haben wir Ganztagsschulen oder Kindergarten, Ganztagsbetreuung. Da gibt es eine Win-Win-Situation. Die Frauen können Karriere machen, die können dann am Abend die Kinder abholen. Alleinig die Aufwertung, da sind wir wieder in der Frauenpolitik. Das wird komplett unterdrückt, da wird einfach zu wenig gemacht. Da machen sie so eine Mittelschule, das ist nur ein reiner, würde ich sagen, Etikettenschwindel oder was das ist. Das ist sonst gar nichts. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausdrücke.
Naja, sicher, das ist nicht schwer zu verstehen. Ja, ne? Eure Forderungen, und zwar konkret, du hast im ersten Podcast, Elisabeth, gesagt, jede Politikerin, jeder Politiker eine Woche bei mir arbeiten, das wird sein Leben, ihr Leben und auch ihre Entscheidungen verändern.
Ja, weil dann sehen Sie mal, ein Pflegeheim, ein ganz normales Pflegeheim, keine Seniorenresidenz, ein Pflegeheim, wirklich von der Früh bis am Abend und alles alleine machen, das würde ich mir wünschen, dass das einmal sehen, dann würden es vielleicht manche Entscheidungen und dann würde es ein bisschen schneller vorangehen. Weil wir haben jetzt seit den letzten, wir haben nur mehr Stillstand. Wir haben zwar da Pflegeregress gehabt, aber es ist nichts rausgekommen. Und die letzten haben uns schon versprochen, es kommt was, ist nichts gekommen. Und jetzt ist genau das Gleiche wieder. Jetzt, ja, es wird nichts kommen. Also solange ich noch arbeiten gehe, glaube ich, die 9 Jahre, wird nichts passieren.
Wir haben vorher kurz gesprochen über 4.0, über Robotik. Und ich kann mir vorstellen, dass die Roboter im Pflegeberuf zumindest gute partielle Dienste leisten können. Denn du hast mir mal erklärt, eines der großen Probleme ist, die Menschen werden nicht nur immer älter, sondern auch immer schwerer durch falsche Ernährung. Und ihr müsst sie ja mitunter aus dem Bett heben, richtig?
Ja. Ja. Wir haben zwei Lifte dazu, aber so viel haben wir auch nicht. Entweder machen wir es dann zu zweit oder irgendwie, wie es halt geht.
Könnte man, ist so ein Bild vorstellbar, dass du, Max, deinen Roboter hast, dem du den ganzen Tag sagst, was er zu hilft ihm, bring die Frau Müller zum Bad.
Muss ehrlich sagen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Muss sagen. Es ist sicher, dass man gewisse Gerätschaften in die Welt bringt, wo's wirklich Hilfe sind. Aber so, ich weiß nicht, was das dann der Eindruck des Bewohners. Du verlierst dann den Bezug dann zum Bewohner, wenn der das da, wenn das von Roboter, das muss man sich einmal bildlich vorstellen. Eine demente Frau oder ein dementer Mann wird von Roboter versorgt. Also ich weiß es nicht. Ich kann mit denen nicht wirklich was anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ich
gebe euch ein Gegenbeispiel. Ich habe einen Bericht aus Japan gesehen, wo alte Menschen in einem Hochhaus leben und die dürfen keine Haustiere haben. Und denen geben sie aber jetzt Haustierroboter. Mhm. Ist wie ein kleiner Spielhund. Sieht auch nicht viel besser aus als die unserer Kinder. Und dann haben sie gezeigt, dass einer von denen halt einen Batterieschaden, was weiß, der musste wieder in die Werkstatt. Ja, die Frau hat so bitterlich geweint. Und dann waren sie dabei, wie sie nach einer Woche den Hund, den sogenannten, wiederbekommen hat. Die war sichtbar, so unendlich glücklich. Und sie haben sie in diesem Moment gefragt, sie wissen aber schon, dass das eine Maschine ist, nicht? Sie gesagt, ist mir vollkommen egal, der tut mir einfach gut, der hört mir zu und so weiter. Also so weit entfernt sind wir davon nicht. Wenn du immer an der Seite des Roboters wärst, wenn du sozusagen deine seelische Kraft, von der ich mich ja jetzt auch heute überzeugen habe können, weitergibst. Diese Kombi?
Ja, das wird die Entwicklung zeigen. Das kann man jetzt im Vorhinein, man darf da keine irgendwelche Vorurteile abgeben, was das anbelangt. Man muss da eine solche Zeit geben. Man muss schauen, wie sich das entwickelt und wo das sind, dürften wir nur ein bisschen rückständig sein in der Weise. Aber das müsste man dann probieren. Also wie das ausschaut und wir dann und beobachten, wie die Leute darauf reagieren. Probieren kann man alles. Also Offenheit ist da ja, schon angesagt. Ja. Das muss man schon sagen. Ne?
Muss man einen Roboter loben, wenn er seine Arbeit gut macht?
Ich weiß es nicht, der wird gespeichert. Also in Japan haben sie es ja schon, ja. In Heim. Ja. Das habe ich auch im Fernsehen gesehen. Und da muss ich sagen, der wird gespeichert, der hat ein volles Programm. Ich meine, die sind ja überhaupt technisch darüber ein Wahnsinn. Und der arbeitet da im Pflegeheim, nur er macht nicht Pflege, sondern er bringt Essen. Also das ist ein Wahnsinn, genau. Wie der das alles macht. Also ich finde ja, da geht es ja, ich meine, in Japan ist vielleicht zur Erhaltung dabei, aber bei uns ist sicher eine Ersparnis, also dass wieder sicher wer eingespart wird.
Ach so, du meinst, für jeden Roboter käme dann zwei?
Ich glaube eher, dass er am Pflegebett wascht und das sicher nicht, weil das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Aber so mit Essen, wie man das gesehen hat, wie das in Japan funktioniert, das kann ich mir bei uns auch vorstellen. Also, aber bei uns wird es sicher nur ein bisschen dauern, bis das von drüben zu uns einmal kommt.
Aber ihr glaubt, dass der Roboter, muss man eigentlich schon die Roboterin sein? Bin mir nicht sicher.
ich bin Emanze genug, das ist mir egal.
Okay, guter Satz.
Aber man sieht ja im Krankenhaus ja schon, sie operieren ja schon mit den Robotern.
Richtig.
Ne? Und ein Arzt, wo sie da ein Stückchen von uns weg wohnt, der macht ja auch schon so die Operationen. Er sitzt nur mal hierbei und tut bedienen.
Ja. Und wenn die Maschine die Operation erfolgreich durchgeführt hat, wird sie gelobt? Nein. Also ich habe davon auch noch nicht gehört.
Nein, davon noch nicht gehört.
Nein, also so. Ihr werdet auch nicht gelobt. Das heißt, ihr seid Roboter.
Naja.
Ja, zeitweise, ich bin ehrlich, muss man es so sehen.
Naja, das ist ja manchmal das Alltagsphänomen ist das. Ja.
So, wenn wir jetzt den Politikerinnen und Politikern etwas Munition mitgeben, sind wir großherzig heute und sagen, sie können ihren politischen Wert steigern, indem sie sagen, bei mir sind Menschen immer noch Menschen. Und zwar die, die im Bett liegen und vor allem die, die pflegen und keine Roboter. Und der Unterschied zwischen Mensch und Roboter wird immer die Emotion sein. Beziehungsweise, um in deinen Worten zu sprechen magst, die Seele.
Ja.
Ja? Das heißt, bei mir gibt es keine seelenlosen Mitarbeiterinnen. Dafür setze ich mich ein. Ja, ich meine, diese Frau, dieser Mann wird doch wahrscheinlich gewählt werden.
Naja, da habe ich einmal eine Sendung gesehen, wie es in Zukunft einmal die Zivilisation ausschauen kann, wer das wirklich führt. Es werden nicht die Politiker sein, es werden die, was die führenden Kräfte, werden Wissenschaftler sein, Mediziner.
Klingt gut.
Mediziner und eventuell geistlich auch auf höherer Ebene, keine irgendwelche Priester. Die drei Faktoren werden entscheidend mit werden für eine höhere Zivilisation beitragen. Keine Politiker, die was irgendwelche korrupten Aktivitäten setzen, sondern einfach, wie gesagt, Wissenschaftler, die ist die Wahrheit, Mediziner, passt schon, eventuell Astronomen oder Physiker, die gehören dazu, und eventuell Geistliche, so im Prinzip wie der Dalai Lama. Diese vier Faktoren werden in einer Regierung zusammenarbeiten. Die werden dann die besten Entschlüsse fassen. Das wird vielleicht Zukunft sein.
Das ist doch am Schluss ein tolles, versöhnliches Fazit und eine gute Aussicht. Und so wie wir Fortschritt in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist das möglicherweise gar nicht so weit entfernt, wie wir jetzt alle glauben, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen unseres Göbel-Radio-Podcasts, einmal mehr über Pflege. Und ich habe jetzt ganz klar und in mir eine Sicherheit, dass das gut ist, was wir jetzt gemacht haben, oder?
Ja.
Kann ja nur gut sein. Wir haben es einmal angefangen zu sagen, wie es ist. Und ich sage deshalb angefangen, weil ich habe auch das starke, dringende Bedürfnis, euch wieder einzuladen in absehbarer Zeit. Jetzt, wo wir doch ungefähr ein Grundwissen haben über das, was bei euch abgeht, um dann auch die Fortschritte zu verzeichnen. Also sagen wir mal, das nächste Podcast findet statt über Lob. Und was sich verändert hat inzwischen, das haben wir dann möglicherweise in 7 Minuten durch. Aber ich danke euch sehr, dass ihr so proaktiv, aufrecht und mit Haltung und Seele, Max, sehr viel von dir heute gelernt, dass das in diesem Beruf auch ein absolutes, wichtiges Mittel ist, Hilfsmittel, wenn man so will, um Menschen in ihren letzten Jahren, wenn es gut geht, zu begleiten. Und an dieser Stelle nochmal, und damit haben wir auch die Klammer zu unserem Einstieg, einen letzten Satz von euch generell zu eurem Beruf, zu euren Wünschen und dass ihr uns das nochmal richtig eingehend erklärt, dass es wirklich jeden erwischen kann. Während ich das sage, ich fürchte mich so.
Na, Alexander, du brauchst dich nicht fürchten, weil du weißt es nicht.
Ja, das stimmt.
Und wenn du dich jetzt schon fürchtest, dann lebst du nicht mehr. Und jeder Mensch sollte jetzt leben, dass er glücklich ist und so leben, was sein Leben ausmacht. Und wenn du jetzt schon die Angst hast, du kannst Demenz kriegen oder das kriegen, das ist dann kein Leben mehr. Es kann dich erwischen, aber es muss nicht sein. Und das Gute ist das, wenn es dich erwischt, es sind dann alle gleich.
Darf ich dann bitte zu dir kommen, ja, auf die Abteilung?
Na, da bin ich schon längst in Pension.
Ja, dann komme ich zu dir. Dann bin ich dein neuer Hobby, dein neues Privathobby, nehme an. Ja, ja. Max.
Ich sage, fürchten, man muss immer vorsichtig, Gedanken sind sehr mächtig. Also man muss da, also das fängt schon an, es gibt diese drei Faktoren. Da gibt es Gedanke, das Wort und die Tat. Also zuerst denkst du, dass du was machen willst oder du befürchtest das. Zweitens, du redest darüber. Und das Dritte ist dann wird das wirklich dann wahr. Also man muss sich immer mit den Gedanken, man muss sich, keine Angst, aber beobachten. Also solange du deine Gedanken beobachtest, sicher kein Problem. Aber wenn die Gedanken dann Macht über dich haben, dann wird es kritisch. Um das geht es. Und solange du beobachtest, jeder Mensch hat Angst. Das ist natürlich. Das gehört dazu zu uns. Angst sind wir geprägt, das hat eine Schutzfunktion.
Genau.
Aber solange du deine Gedanken beobachtest, sicher kein Problem. Aber nur wenn sie dich dann übermannen, also das heißt, dass die dich steuern, dass du vor lauter Angst dann rausgehst bei der Tier oder was, und dann wird es ein Problem. Aber Gedanken, also es ist in Ordnung, wenn du Angst hast. Aber man muss das irgendwie mit einem optimistischen im Hintergrund sehen, das Ganze. Ne?
Auf jeden so. Aufgrund eurer Antworten muss ich jetzt noch einen nachschießen. Und jetzt bitte ich aber um einen kleinen Beitrag von jedem von euch, nämlich was können wir zu Lebzeiten, hätte ich jetzt fast gesagt, also zu gesunden Zeiten machen, um uns vorzubereiten, um das vielleicht verhindern zu können, oder ist Demenz und ähnliches Alzheimer Schicksal?
Das Schicksal kannst du nicht verhindern. Ist egal, was für Beruf.
Ja, das hat mit dem Beruf nichts zu tun. Das liegt auf Anlage und das liegt in dir, in die Gene drinnen. Und wenn es dich erwischt, dann ist es Schicksal. Also echt viel wird es da nicht. Du kannst sicher was tun, dass du entgegensteuerst, aber wenn es so passiert, dann passiert es nicht.
Seid bedankt, dass ihr dann da seid, wenn es passiert. Hoffentlich bei mir nicht. Und wenn, dann möchte ich euch beide haben. Ja? Ich nehme auch die zwei Roboter mit, die da nebenher mitfahren. Die ganze Zeit, ja, habe ich auch nichts dagegen. Danke, danke, danke. Jetzt schauen wir mal, wie die Leute darauf reagieren. Ich bin fast überzeugt, sie wollen, dass wir da weitermachen. Und alle Politikerinnen und Politiker sind einmal mehr eingeladen, einmal eine Woche mit Elisabeth und Max in einem Pflegeinstitut zu verbringen. Es wird ihr Leben, ihr Bewusstsein und ihre Entscheidungskraft stark beeinflussen. Ich liege für euch in Demut und Ehrfurcht. Ich finde das ganz toll und im Namen aller, die uns jetzt zugehört haben, nochmal ein kräftiges, tief empfundenes, menschliches Dankeschön, auch und vor allem für die unterschiedlichen Zugänge, die ihr vereint in diesem wunderbaren Beruf, der sich Helfen nennt. Danke, eine gute Zeit noch. Göbel Radio. Über die Menschlichkeit. Und wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn es Kritik gibt, bitte auch schreiben. Alexander@goebel.radio. Und selbstverständlich werden wir antworten. Vor allem bin ich sehr, sehr geil drauf, dass Sie mir Themen schicken, dass Sie mir Überschriften, Claims schicken, etwas, was Sie hören wollen, dass wir es behandeln. Und wir finden die Elisabeths und die Maxens in dieser Welt. Ich verspreche es.